Ich war von messianischem Eifer erfüllt. Materielle Erwägungen spielten keine Rolle. Es hatte sowieso niemand Geld. Was jetzt zählte, war, etwas Wichtiges zu tun. Etwas, das der Katastrophe einen Sinn gab. Etwas, das man nicht geträumt hätte zu tun, wenn der Krieg gewonnen statt verloren worden wäre. Etwas, das nur wir jungen Leute tun konnten. Tatsächlich wusste ich nicht, was das sein sollte, das so überaus wichtig war und das nur ich tun konnte. Wir lebten in einem verlängerten Traum, einem Paradies oder Utopia, und befassten uns mit geistiger Arbeit und seelischen Höhenflügen. Wir sammelten Erfahrungen und schufen uns Werte, die von nun an für den Rest unseres Lebens gültig bleiben sollten. So bildeten wir unseren Verstand wie ein neues Organ aus, das natürlich und unzerstörbar wie die Muttersprache eines Menschen wurde. Es ist allerdings nicht zu bezweifeln, dass das Berlin der 20er eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten war. Man konnte gar nicht anders, als es zu sehen, zu hören und zu riechen, auch wenn man persönlich nicht beteiligt war. Sobald es um Geschäfte irgendwelcher Art ging, herrschte nur noch das Gesetz des Dschungels. Es galt einzig und allein zu überleben. Über Skrupel und Hemmungen machte man sich bloß lustig. Alles, was einen nicht sofort ins Gefängnis brachte, war erlaubt. Man hörte und las von den Finanzgeschäften und betrügerischen Machenschaften, die Berlin mitten in Armut, Arbeitslosigkeit und politischen Straßenkämpfen bewegten, aber man kümmerte sich nicht besonders darum, solange man ein Bett zum Schlafen hatte, wusste, wie man zu seiner nächsten Mahlzeit kam und noch Hoffnungen und ein paar mehr oder weniger vernünftige Aussichten hatte. Damals waren wir am Tage Schnorrer, aber Philosophen und Staatsmänner bei Nacht, wenn wir uns trafen, was meistens in meiner Einzimmerwohnung in einem Keller geschah. In verregneten Nächten konnte Wasser durch den geborstenen Zementboden steigen und wir mussten uns auf das Bett oder den Tisch setzen. Für gewöhnlich leisteten uns ein paar Mädchen Gesellschaft und einige Freunde von Robert oder mir schauten vorbei. Unsere geistigen Kräfte hielten wir mit dünnem Kaffee und ordinärem, aber starken Fusel wach. Meistens sprachen wir über das Theater. Für Robert, wie für viele andere unserer Generation, bedeutete Theater nicht in erster Linie Unterhaltung. Viele der neuen Stücke waren ganz und gar nicht unterhaltend. Sie waren kaum verständlich, versuchten nicht zu gefallen, nahmen sich mit Vorliebe unerfreulicher Themen an und machten sich ein Vergnügen daraus, das Publikum zu beleidigen. Als Bühnenbild bevorzugte man seltsame Gebilde aus Quadern und Dreiecken in trostlos düsteren oder grellen Farben. Und die Schauspieler, die oft auf hohen Hebebühnen oder Treppen platziert wurden, fand man desto besser, je länger und lauter sie brüllen konnten. Kaum jemand glaubte, dass diese Mode sich lange halten würde. Es war das Aufschlagen der Eier vor dem Backen eines Omelettes. Die Frage war, wie man das bestmögliche Omelett machen sollte. Robert war überzeugt, dass das traditionelle Theater auch von seiner Raumaufteilung her verschwinden müsse. Es war ein Relikt aus den Zeiten des Feudalismus, entworfen, um von dem einen zentralen Punkt, nämlich der Fürstenloge, die beste Sicht zu bieten. Alle anderen Plätze des Hauses verschlechterten sich von da aus in jeder Richtung, was auch der Gesellschaftsstruktur im Feudalismus entsprach. Robert wollte ein Rundtheater, etwas, das es damals überhaupt noch nicht gab. Der Zuschauerraum sollte vollkommen kreisförmig und in sich geschlossen, etwa wie ein ganz flacher Trichter sein. Er sollte gewissermaßen frei über der Bühne schweben. Diese hatte keine Ein- und Ausgänge und wirkte scheinbar unendlich, ohne Begrenzung. Der Zuschauer sollte Teil eines gigantischen Auges sein, das auf die Welt herabblickte. Es war klar, dass ein Bühnenbild im üblichen Sinne hier nicht hineinpassen würde. Man konnte keine Wände auf die Bühne stellen und Fenster und Türen wären nur durch Rahmen anzudeuten. Stimmung und räumliche Vorstellung hätte man hauptsächlich durch Beleuchtung und eine große bemalte Leinwand herstellen müssen, welche den ganzen Bühnenboden wie ein Teppich bedeckte. Zu den Erneuerungen gehörte, dass es kein Rechts und Links, kein Vorder- und Hintergrund mehr gab. Der erste Spieler, der die Bühne betrat, legte die Anlage fest, was sich bei jeder Vorstellung geringfügig verändern konnte. Ihm stand es frei, den Platz seines Auftritts zu wählen. Die anderen würden ihren Standpunkt an ihm ausrichten, aber die Positionen wären niemals streng festgelegt. Es war als organische Ordnung gedacht, die sich selbst ständig im Verlauf des Spiels verändern, verbessern, erneuern konnte, ganz im Gegensatz zum unveränderlichen Aufbau einer herkömmlichen Bühne mit Rampenlicht und Vorhang, wo die Positionen und Übergänge sauber und ordentlich wie auf einem Gitternetz mit Koordinaten eingeplant werden konnten. Robert hatte genaue Vorstellungen davon, welche Schauspieler er wollte und wie sie zu spielen hätten. Natürlich würde es eine Repertoirebühne sein, eine Gruppe von Leuten, die 9 Monate lang eng zusammenarbeiten musste, eine Gruppe von ausgeprägten, verschiedenartigen und starken Persönlichkeiten, aber ohne Stars. Niemand hätte das Recht, eine Rolle abzulehnen, die ihm zugeteilt war. Robert dachte nicht an eine Herde sanfter Lämmer. Die hätten erbärmliche Schauspieler abgegeben. Er rechnete mit den üblichen Rivalitäten, Machtkämpfen und Intrigen, die bei Berufsschauspielern immer auftreten. Was er sich vorstellte, und er achtete darauf, sich darüber nicht allzu deutlich zu äußern, war ein Theater im Geiste einer echten Gemeinschaft. Theater sollte mehr sein als ein ästhetisches Erlebnis. Das war es in vielen Ländern und vergangenen Epochen bereits gewesen. Nun schien es, als sei ein solches Zeitalter wieder angebrochen. Für Robert war das Theater Teil einer leidenschaftlichen Suche nach neuen Lebensformen. Er glaubte damals mit vollem Ernst, dass das Theater eine bedeutende Rolle im Entstehungsprozess einer neuen Gesellschaft spiele. Er war zu gescheit und in praktischer Politik zu erfahren, um etwas ganz Bestimmtes zu erwarten. Das war Sache der Gesetzgebung und Verwaltung. Er war sich bewusst, dass man ihn leicht für einen naiven Träumer halten konnte. Aber seine Träume und Vorstellungen trübten seinen Blick auf die Wirklichkeit nicht. Er akzeptierte die Tragödien und Schrecken des Lebens, wie es die Griechen und Shakespeare getan hatten. Aber wenn die Bühne ein Spiegel war, eine Metapher übrigens, die wir nicht besonders schätzten, dann war sie kein Spiegel, welcher der oberflächlichen Selbstbestätigung diente, vielmehr hatte sie die Aufgabe, das Verhalten des Betrachters zu lenken. In diesem Sinne stimmten wir Schillers Auffassung vom Theater als moralischer Anstalt zu.